Ja, leider hat es ein Problem gegeben mit der Audioaufnahme, deswegen wird die Einleitung jetzt noch einmal separat aufgenommen. Ja, wir befinden uns gerade im Korintherbrief, um genau zu sein im sechsten Kapitel, und der Predigt heute Morgen habe ich den Titel gegeben, das Motto der Christen. Was ist das Motto der Christen? Ja, und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich euch gerne ein paar rhetorische Fragen stellen, die ihr auch gerne beantworten könnt. Was machst du, wenn du Durst hast? Was machst du, wenn du Hunger hast? Was machst du, wenn du müde bist? Was machst du, wenn dir kalt ist? Was machst du, wenn du Schmerzen hast? Was machst du, wenn du ein sexuelles Bedürfnis verspürst? Und vielleicht ist es dir aufgefallen, dass all diese Bedürfnisse, die da aufgezählt wurden, körperliche Grundbedürfnisse des Menschen sind. Und je nach Herkunft oder Möglichkeit, werden wir diese stillen. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich in Europa lebe oder in Afrika. Weil wenn ich in Europa Hunger habt, dann geht zum Kühlschrank und nimm mir was. Wenn ich Durst habe, kann ich den Wasserhahn aufdrehen und direkt trinken. In Afrika schaut die Sache ganz, ganz anders aus. Oder in China oder in Indien. Ja, aber ich möchte mit euch heute Morgen aber nur unsere Situation da im Westen, also in Mitteleuropa betrachten. Und wir leben mehr als je zuvor in einer bedürfnisorientierten Gesellschaft. Es ist so, wenn wir Bedürfnis verspüren oder verlangen, dann wird es in der Regel sofort gestillt. Und digitale Medien und das Internet haben das noch zusätzlich verstärkt. Die Werbung und das Marketing ist sogar in der Lage, dir Bedürfnisse zu suggerieren, die du bis dorthin gar nicht konntest, wo du gar nicht gewusst hast, dass du dieses Bedürfnis hast. Das ist natürlich die Königsklasse. Die Bedürfnisse werden unterschwellig suggeriert und vom Konsumenten gestillt. Und weil wir in dieser Gesellschaft leben, glaube ich oder träume ich zu behaupten, dass wir besser als jede Generation zuvor uns in die Lage der Korinther hineinversetzen können. Aber nicht aufgrund der Situation, die sie in der Gemeinde gehabt haben, aber was die Gesellschaft oder die Welt betrifft, in der sie lebten. Weil die Gemeinde in Korinth war eine geistliche Familie aus verirrten Menschen unterschiedlicher Herkunft, die nun von und für Christus herausgerufen wurden. Der Paulus begrüßt sie, indem er sagt, ihr seid Geheiligte in Christus, in Kapitel 1, Vers 2. Und er lebte circa 1,5 Jahre unter ihnen und lehrte sie vieles. Aber nach seinem Abschied ging es zunehmend drunter und drüber, eben aufgrund von diesem weltlichen Einfluss. Und in Korinth war es auch so, dass alle Bedürfnisse in der Regel sofort gestillt wurden. In Kapitel 5 spricht er einen massiven Fall von sexueller Unzucht an. Da hat der Mann mit seiner Schwiegermutter ein Verhältnis bzw. eine sexuelle Beziehung gehabt. Der Helmut hat darüber gepredigt. Und im Beginn von Kapitel 6 werden Rechtsstreitigkeiten thematisiert, die vor weltlichen Gerichten ausgetragen wurden. Und über das hat der Herwig gepredigt und das sind Zustände, ja, wo der Paulus sagt, das hat in einer Gemeinde nichts verloren. Und genau an dem Punkt steigen wir heute ein. Und wir müssen die Überheblichkeit und den Hochmut der Korinther immer im Hinterkopf haben, weil sie sich teilweise sogar über die Dinge gerühmt haben, die der Paulus jetzt aufzählen wird. Und da möchte ich mit euch gerne einsteigen, eben in 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, weil ich mir mehrere angeschaut habe und ich bin der Meinung, dass die das ganz gut trifft, was da, wie der Paulus das da gesagt hat, und dass es auch, sie interpretiert zwar schon ein bisschen, aber hilft uns dadurch zum besseren Verständnis. Genau, 1. Korinther, Kapitel 6, Abvers 9. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Paulus kommt leider in die Situation, dass er die Korinther an die Sünden ihrer Vergangenheit erinnern muss. Oder die Sünden, die vielleicht ihre Vergangenheit oder teilweise ihre Vergangenheit geprägt haben. Aber jetzt im Leben eines Christen nichts mehr verloren haben. Vielmehr sagen diese Dinge oder dieses Verhalten nach außen, dass die Knechtschaft der Sünde noch besteht. Solche Dinge haben im Reich Gottes keinen Platz und machen Christus keine Ehre. Es sind auch teilweise jene Vergehen, wegen denen sie vor Gericht gingen. Gegeneinander. Was ist das für ein Zeugnis? Was sagen sie oder sagen sie damit nach außen? Und trotzdem sagt Paulus nicht, schaut, dass du das auf die Reihe kriegst oder droht mit Gemeindeausschluss oder sonst was, sondern er endet diese drei Verse mit einem seelsorgerlichen Zuspruch und sagt, habt ihr denn vergessen, dass ihr reingewaschen seid von euren Verfehlungen, dass ihr geheiligt für Gott abgesondert dasteht, dass ihr freigesprochen seid von aller Schuld, gerecht gesprochen. Und er erinnert sich an die geistliche Wahrheit, die sich nun auch in ihrem irdischen Leben sagen soll. Paulus ist mir da echt ein Vorbild und ist da, ja, endet mit einem wirklich seelsorgerlichen Zuspruch und spricht ihnen geistliche Wahrheiten zu, die er in seinem Leben in der Realität sehen will. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten, zum größten Abschnitt. Das sind die Verse 12 bis 18 in dem Teil. Und überschrieben habe ich das Ganze mit dem Titel, das Motto der Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth hat ein Motto gehabt. Mal schauen, ob, wenn ihr den Text liest, ob ihr draufkommt, welches Motto das war. Lest mal die Verse 12 bis 18. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso, wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines Leibes ausmacht, und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals! Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag. Bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral.
Jetzt drauf kommen, was das Motto der Korinther war. Bingo. Alles ist mir erlaubt. Das war das Motto der Korinther. frisch herausgerufen, neue Religiosität. Und Paulus hat bestimmt auch dort, so wie bei den Römern, die Freiheit in Christus gepredigt. Und dann haben sie gleich groß drüber geschrieben, alles ist mir erlaubt. Super. Ja, und dem widerspricht Paulus da. Und erklärt in dem folgenden Abschnitt, eben, den wir gerade gelesen haben, dass die Befreiung von der Sünde alles andere ist wie ein Freibrief zur Sünde. Die gelebte Sünde führt nämlich in die erneute Knechtschaft der Sünde und die Sünde wird Herrschaft über die haben, über die Person. Deshalb betont Paulus ganz deutlich, dass es zwar sein mag, dass mir als Christ alles erlaubt ist, aber es hat auch Grenzen. Weil wenn etwas von mich beherrscht oder Macht über mich ergreift, sprich Süchte oder suchtartiges Verhalten, dass das nichts ist, was Gott möchte und ihm auch Ehre macht. Das darf auf keinen Fall passieren. Aber um die Korinther an der Stelle besser zu verstehen, müssen wir die griechische Denkweise betrachten. Es ist nämlich so, dass der Leib für die Griechen war fast ohne Bedeutung. Für die Griechen war die Seele wichtig. Die Seele war das Ein und Alles. Der Leib war quasi nur die Hülle. Das war negativ ausgedrückt das Gefängnis der Seele. Das heißt, auf den haben sie überhaupt keinen Wert gelegt. Sie haben ihn entweder komplett leiden lassen, das heißt völlige Askese, oder die Leiblichkeit voll ausgelebt. Also alles, was geht, mit dem Leib getrieben. Das war so die Grundeinstellung aus dem Kontext, wo die Korinther rausgekommen sind. Und in meinem Kommentar ist da ein gutes Zitat gekommen, steht da ein gutes Zitat, das ich vorlesen möchte. So haben die gedacht, die Griechen der damaligen Zeit oder die Korinther. Wir sind Erlöste und Gerechtfertigte. Es ist völlig belanglos, was wir mit unserem Leib tun. Wir leben ja in ungestörter Seelengemeinschaft mit Gott. Oder anders formuliert, der Bauch ist zur Nahrungsaufnahme da, erfüllen wir seine Bedürfnisse. So hat der Körper seine Regungen und Triebe, verlangt nach geschlechtlicher Betätigung, also lassen wir den Trieben ihren Lauf. Der höhere Wert der Seele wird ja dadurch nicht angetastet. Das war die Denkweise, geprägt vom griechischen, von der griechischen Mythologie natürlich. Ja, und der Paulus kommt jetzt, hinterfragt das Motto der Korinther und will es richtigstellen und verwendet dazu zwei Beispiele. Und das ist, genau, da gehört jetzt die Folie noch dazu. Geht nichts mehr, Herbert. Auwe, der Helmut wird schon richten. Das heißt, genau, zwei Beispiele verwendet er, nämlich Essen und Sex. Das sind die zwei Aufhänger, die Paulus da nimmt. Und die Korinther sagen, das Essen ist ja nur für den Magen da. Und der Paulus widerspricht dem auch nicht und sagt, ja, ihr habt recht, das Essen ist für den Magen da, das nährt unseren körperlichen Organismus, ohne den wir nicht leben können. Und dieser Vorgang des Essens und dass wir das benötigen, wird auch in unserem Auferstehungsleib abgeschafft. Das können wir, werden wir später dann hören, in 1. Korinther 15 wird darauf eingegangen, dass wir ja, dass unser irdischer Leib auferweckt bzw. umgestaltet wird zu dem himmlischen Leib, der ganz eine andere Qualität darstellt als unser irdischer Leib. Genau. Das heißt, Jesus selbst hat ja alle Speisen für rein erklärt, indem er gesagt hat, nicht das, was in den Mund hineinkommt, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt. Also hat Jesus mit dieser Aussage alle Speisen für rein erklärt. Okay, das passt. Außer natürlich Völlerei. Fressen, Saufen im Sinne des Übertreibens, das ist davon ausgenommen. Aber grundsätzlich, beim Essen ist uns alles erlaubt. Stimmt Paulus zu. Und dann geht er zum nächsten Thema, zum Sex und sagt, völlig anders als das griechische Denken ist unser Leib nicht vergänglich, sondern, wie ich vorher schon gesagt habe, wird am jüngsten Tag auferweckt bzw. umgestaltet in den neuen himmlischen Leib, den Leib mit neuer Qualität. Und was wir hier mit unserem Leib machen, hat sehr wohl Auswirkungen auf den neuen Leib. Darauf geht Paulus dann später auch noch ein, im 7. Kapitel auf Ehe und Ehelosigkeit zum Beispiel. Das heißt, es ist nicht egal, was wir mit diesem Leib im irdischen Leben machen. Und es steht uns auch nicht zu, damit zu tun und zu lassen, was wir wollen, sondern wenn wir Gottes Kinder sind, dann müssen wir auch in diesem Punkt einmütig sagen, dein Wille geschehe. Gell? Und Gottes Wille ist klar, wir sollen uns von sexueller Unmoral abgrenzen. Das griechische Wort für Leib, Soma, bezeichnet den ganzen Menschen als Person. Also sprich, Körper, Geist und Seele. Also das ist diese Einheit, die Paulus da sieht, wenn er das Wort ausspricht, Soma, und diese sind untrennbar miteinander verbunden. Genau, das war das Motto, wenn du nochmal weiter ruckst, genau. Essen und Sex war, da sind wir gerade. Also, diese Dinge sind untrennbar miteinander verbunden, Körper, Geist und Seele, die kann man nicht auseinanderdividieren, gell? Und die haben vom Wert auch keine Unterschiedlichkeit, nicht so wie bei den Griechen, die Seele ist alles, der Leib ist nichts, gell? Sondern Gott sieht das als eine Einheit, die drei Einheit im Prinzip des Menschen, Körper, Geist und Seele, so wie er Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Ja, und um das besser zu verdeutlichen, habe ich ein Beispiel aus der Technik. Also, wenn jetzt nicht Ferien waren, würde ich unterrichten und dann würde ich die Maschinenbauer unterrichten und da geht es um Maschinenelemente. Und unter den Maschinenelementen, das werde ich jetzt echt nicht sagen, gibt es lösbare und unlösbare Verbindungen. Gell? Das wird jetzt zu weit führen, das im Detail zu erklären, aber ein Beispiel, was jeder kennt, ist die Felge am Auto. Die Felge am Auto, wie befestige ich die da? Ja, genau, mit ein paar Schrauben. Es ist eine lösbare Verbindung. Richtig, weil du kannst sie wegtun und zweimal im Jahr musst du sie wegtun, weil in Österreich muss man zweimal im Jahr Reifen wechseln. Es wäre natürlich besser, in dem Fall eine Schweißnaht zu nehmen, gell? Aufschweißen die Felgen, gell? Und dann bleibt sie halt für immer oben. Du hast, es kann da nie passieren, dass deine Reifen abhaut. Es kann auch nie passieren, dass irgendwas locker wird oder zum Eiern anfängt oder sonst was, weil die Schweißnaht ist fix. Das ist eine unlösbare Verbindung. Und dann sage ich mal zu den Schülern, ja, ist jetzt die Schweißnaht wirklich unlösbar? Dann sagen sie, na, nimmst die Flex. Gell? Nimmst die Flex, dann ist die Schweißnaht natürlich auch lösbar. Also es ist keine für immer verbundene Verbindung, aber was passiert, wenn ich die Flex nehme? Mache ich was hin. Ich mache nämlich nicht nur die Schweißnaht hin, weil so gut da flext keiner. Ich mache immer irgendwas von der Felgen hin und immer irgendwas von der Radaufhängung. Gell? Das passiert zwangsläufig. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen einer lösbaren und einer unlösbaren Verbindung. Und je nach Zweck muss man das halt dann richtig auswählen, die Maschinenbau und dann anwenden. Und genauso sagt Paulus auch bei der Sünde, es gibt lösbare und unlösbare Sünden. Und so ist das mit dem Essen etwas Lösbares, das mit der sexuellen Unmoral aber nicht. Das bleibt haften, auch für unseren Ewigkeitsleib. Und das sagt er den Korinthern klar. Und er sagt, diese Sünde hat große Auswirkungen. Nämlich keine Sünde hat größere Auswirkungen, sagt er dann in Vers 18. Genau, und um die Verse noch besser verstehen zu können, müssen wir zurückschauen zu den Korinthern, weil da, wo die gelebt haben, da war ein großer Tempel, gell, auf der Akropolis, das war der Tempel der Aphrodite. Das war die damalige Liebesgöttin. Und diese Liebesgöttin, in der griechischen Mythologie, das war einer der wichtigsten Kultorte dieser Liebesgöttin des Aphrodite-Kults, hat sich der genannt, der war in Korinth. Gell. Und laut einigen Quellen gab es in diesem Tempel der Aphrodite mehr als 1000 Tempeldienerinnen. Die haben aber dort nicht geputzt oder Blumen umgestellt oder so, sondern die haben sich ihre Körper dort angeboten. Das heißt, um der Aphrodite zu dienen, um mit dieser Gottheit eins zu werden, haben sie Tempelprostitution praktiziert und haben gedacht, sie dienen damit dieser Liebesgöttin. Krass. Kann man sich halt gar nicht mal vorstellen. Und männliche Christen in Korinth haben diese Dienste immer noch in Anspruch genommen. Haben sie vorher auch, aber jetzt immer noch, weil sie gedacht haben, ja, eh wurscht, was ich mit dem Leib tue. Hauptsache, die Seele ist gerettet. Gell? Und sie sind sich der gravierenden Auswirkungen gar nicht bewusst gewesen. Und deswegen zitiert Paulus den Vers aus 1. Mose 2, 24 und sagt, wenn zwei Menschen eins werden im geschlechtlichen Akt, dann verbinden sie sich. Aus zwei Leibern wird ein Leib. Das ist im Idealfall in der Ehe, aber auch außerhalb der Ehe wird diese Einheit vollzogen. Und er sagt, seid euch dessen bewusst. Der Luther übersetzt da in Vers 16, wer der Hure anhängt. Und dieses Anhängen, was da steht, dieses griechische Wort bedeutet zusammenlöten oder zusammenleimen. Das ist eine unlösbare Verbindung. Und wenn ich die trenne, dann reiße ich was auseinander. Dann reiße ich was außer, aus beiden Seiten. Auf das weist Paulus dahin. Und sexuelle Unmoral hat großes Zerstörungspotenzial von Beziehungen. Jeder weiß das, der das kennt, wenn man von Ehen hört, wo einer der Partner fremd geht, welchen Scherbenhaufen das hinterlässt und welche Konsequenzen da dann rauskommen. Für die Paarbeziehung, die Beziehung zu den Kindern, die Familien, die mit involviert sind, die weitere Folge und so weiter, das ist auch ein riesiger Kreislauf, den man sich gar nicht ausmalen kann, wenn es dann eintritt. Nennen wir es einmal explosive Wirkung. Und wenn wir beim Auto bleiben, beim Beispiel vom Auto, dann sind in dem Verbrennungsmotor auch finden kleine Explosionen statt, die dazu führen, dass das Auto vorwärts fährt. Das heißt, bei jeder Explosion wird der Kolben nach unten gedruckt und wird die Kurbelwelle angetrieben, damit das Fahrzeug sich bewegt. Das heißt, diese Explosionen sind notwendig für die Funktion des Fahrzeuges, für die Bewegung. Aber sie passieren in einem geschützten Bereich, nämlich in diesem Zylinder drin. Der ist ja komplett dicht, da wo das Öl auch drin ist. Und da findet die Explosion statt. Und die Explosion, die da drin stattfindet, wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen wir so einen Kolben, 73 mm Durchmesser, dann hat die Explosion eine Kraft von 37.000 Newton. Also übersetzt 3,7 Tonnen wirken auf diesen 73 mm Durchmesser Kolben. Das war ein vollbeladener Kleintransporter, der auf den Kolben draufdruckt. Im Prinzip. Außerhalb dieses geschützten Rahmens hätte diese Explosion eine große Zerstörungskraft. Deswegen findet sie da drin statt. Und genauso ist es mit der Sexualität. Gott hat diesen schützenden Rahmen gegeben, nämlich die Ehe, und dort ist Sexualität notwendig, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, um die Paarbeziehung zu leben. Also nicht ausschließlich, aber Sexualität, Kommunikation und viele Bereiche natürlich, dass man miteinander redet, dass man eins ist, aber Sexualität gehört in diesen geschützten Rahmen und außerhalb hat sie enormes Zerstörungspotenzial. Und deswegen sagt Paulus, und Luther hat es so übersetzt, flieht die Hurerei, hat Luther übersetzt. Flieht die Hurerei, das heißt, flieht vor diesen Dingen. Er sagt nicht, kämpft dagegen an oder versucht zu widerstehen. Er sagt, flieht. Flucht ist die einzige Methode, dem zu entkommen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt in den Medien auch gehört habe, es immer wieder ist von Schafriesen durch Wölfe die Rede, gell? Jetzt hat er sogar eine Kuh angefangen, glaube ich, irgendwo auf der Hochrindel. Und man muss, also keine Angst an die Urlauber, gell? Es wird nichts sein. Aber er traut sich bis zu 100 Meter an den Menschen heran, haben sie in den Medien berichtet. Ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich werde jetzt nicht unbedingt in so ein Gebiet gehen, wo der Wolf gestern war, oder? Wenn ich natürlich beim Wandern einem Wolf begegne, und sehe die Frage, ob ich den erkenne, dann werde ich schauen, dass ich auf einen Baum komme. Das ist dann die direkte Reaktion, das ist die Flucht in dem Moment, wo ich den erblicke, gell? Aber die andere Art ist, dass ich Gebiete meide, wo er sein Unwesen getrieben hat oder wo er gesichtet wurde. Weil ich muss ja nicht da draußen zötteln, wo der gestern die Kuh angefallen hat, zum Beispiel, oder? Ist vielleicht nicht so ratsam. Und genau das meint Paulus da. Nicht erst, wenn es soweit ist, umdrehen und fliehen. Okay, das ist die letzte Möglichkeit, sondern Situationen meiden, dass ich nicht einmal in die Verlegenheit komme, dass mir sowas passiert. Und das heißt, Orte und Situationen meiden, Blicke abwenden von einem anderen Geschlecht oder von Versuchungen, von denen ich eh weiß, dass ich unterliege. Gespräche vermeiden, Kontakt zu Personen abbrechen, wo die Gefahr besteht. Und so weiter. All das sind Methoden, die der Paulus da meint, um vor diesen Auswirkungen der sexuellen Unzucht zu fliehen. Und die Flucht muss immer sein, weg von der Gefahr hin zum Herrn. Weil wenn ich beim Herrn bin, dann bin ich in Sicherheit. Das war das Motto der Korinther. Ist, denke ich, klar geworden. Und Paulus versucht in den letzten beiden Versen, und das ist der Abschluss, ein neues Motto da hineinzubringen in diese Gemeinde. Vers 19 und 20. Und er sagt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Christus Ehre macht. Und das neue Motto heißt, alles macht Gott Ehre. Also zuerst war, alles ist mir erlaubt, gell? Das neue Motto für die Korinther laut Paulus, alles macht Gott Ehre. Alles. Und das erklärt er da und er sagt, habt ihr vergessen, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Die ganze Einleitung heute war voll von diesen Gedanken, braucht er gar nicht viel dazu sagen. Gottes Geist wohnt in dem Gläubigen, er wohnt in uns. Im alten Bund hat Gott es vorgezogen, im Allerheiligsten des Tempels zu wohnen, das heißt in einem Gebäude. Aber nun wohnt er in Form vom Heiligen Geist in seinen Kindern. Seit Pfingsten ist das passiert, zu Pfingsten das erste Mal. Und Jesus hat es bereits zu Beginn seines Wirkens vorausgesagt, in Johannes 2, 19 bis 21 hat er gesagt, brecht diesen Tempel ab, dieses riesige Gebäude, gell? Und ich werde es in 3 Tagen, oder ich werde meinen Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen. Gell? Damit hat er den Tempel seines Körpers gemeint und hat gemeint, vom Tage der Kreuzigung bis zur Auferstehung, in 3 Tagen wird sein Leib wieder auferweckt und er wird seine Gemeinde bauen. Egal, was die tun. Leider haben sie es missverstanden und es war mit ein Anklagegrund für seine Hinrichtung. Aber schauen wir nochmal ins Alte Testament, dieser riesige, prunkvolle Tempel, der AT-Tempel, genau, der war das Zentrum der Gottesverehrung, er war das Zentrum der Sündenvergebung durch diesen Opferdienst und er war das Haus Gottes, so haben sie ihn genannt. Aber durch das einmalige Opfer von Jesus, durch den Sühnetod für alle Menschen, ist eigentlich der Hauptzweck des alttestamentlichen Tempels hinfällig. Weil es kein Opfersystem mehr für Sündenvergebung braucht, weil das Opfer ein für alle Mal war, ausreichend für alle Menschen. Und Anbetung und Gebet ist seitdem ortsungebunden. Deswegen können Christen sich überall auf der Welt versammeln und er hat gesagt, wenn 2 oder 3 beisammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist der neue Tempel. Die Menschen müssen nicht mehr zu einem Ort hinpilgern, sondern der Tempel Gottes ist weltweit flächendeckend verteilt durch gläubige Menschen. Und wenn wir jetzt kurz noch auf die Pfingstpredigt zurückschauen, das war im Mai, genau, da bin ich das letzte Mal da gestanden und habe das Beispiel gebracht, dass der Heilige Geist eine Rakete angezündet hat mit diesen Feuerflammen und diese Rakete hat dann viele Lichter am Himmel produziert. Könnt ihr euch erinnern? Das waren diese Raketen, genau. Und die Apostel sind angezündet worden, haben dann das Evangelium gepredigt und viele andere Lichter sind daraus entstanden, nämlich viele andere Gläubige. Der Petrus bei seiner ersten Predigt, 3000 Menschen sind da zum Glauben gekommen. Und es sind nicht nur diese Lichter entstanden, sondern seitdem wohnt Gott in diesen Menschen und begegnet durch diese Menschen anderen Menschen. Das heißt, wir brauchen niemanden mehr zu einer Kirche einzuladen. Wir brauchen auch keine Kirchen bauen. Wir haben auch das Gebäude nur, um uns zu versammeln, um uns auf Gott auszurichten, um uns zu treffen, ihn gemeinsam anzubeten und uns gegenseitig zu ermutigen. Aber wir brauchen niemanden daher einladen, damit der Gott begegnet. Weil der begegnet Gott durch die, da draußen, an dem Platz, wo er ist. Ja, das ist der natürliche Gottesdienst. Das ist das, wo wir unterwegs sind. Und so wie die Korinther gelebt haben, ist da niemandem Gott begegnet. Weil ich kann nicht, wenn ich einen triff, vor dem Tempel der Aphrodite und warte auf die nächste quasi Tempelprostituierte da von Jesus erzählen. Das passt nicht. Versteht's? Das passt nicht. Das muss das neue Leben sichtbar sein. Sonst wirst du keine Leuchtkraft haben. Automatisch nicht. Und das neue Motto soll dazu dienen. sagt Paulus, macht Gott alle Ehre. Und ganz zum Schluss möchte ich euch mit einem wichtigen Gedanken entlassen, denn er sagt im Vers 20, Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Und vermutlich haben die Korinther das vergessen. Weil wenn mir bewusst ist, welchen Preis Gott für mich, für meine Sündenvergebung, für mein Leben bezahlt hat, dann kann ich nicht leben. Bei uns darf man sagen, wie ein Fock. Das geht nicht. Und ich habe eine Kindergeschichte mitgebracht, weil meistens ist es so, dass Kindergeschichten auch Erwachsene abholen. Und die möchte ich noch abschließend vorlesen. Mary war auf dem Sklavenmarkt zu Hause. Hier hoffte jeder darauf, schnell gekauft zu werden, um bei einem guten Herrn zu dienen, was wesentlich besser war, als unter dem Sklavenhändler zu leiden. Aber Mary wollte keiner. Sie war alt und sah mit ihren Narben, die sie sich bei einem Brand zugezogen hatte, gespenstig aus. Eines Tages kam ein reicher Mann auf den Markt. Während die anderen zeigten, was sie konnten, stand Mary still da. Sie konnte nichts. Doch genau vor ihr blieb er stehen. »Guter Mann, wie viel kostet diese Sklavin und wie heißt sie?« rief der Herr ihrem Sklavenhalter zu. »Sie heißt Mary und kostet 50 Silberstücke.« Mary hätte weinen können, da interessierte sich endlich mal einer für sie und dann wurde ein so unmöglich hoher Preis verlangt. »Warum ist sie so teuer?« wollte der Herr wissen. »Sie ist seit 5 Jahren hier und ich habe sie ernährt. Wie ihr wisst, wird dieses Geld auf den Kaufpreis draufgeschlagen.« Mary wusste gar nicht, was sie sagen sollte, als der Herr die Münzen zahlte. Nach einer langen Fahrt im Pferdewagen fuhr sie auf ein großes Gelände. Sofort war sie von Dienerinnen umringt. »Das ist Mary«, sagte der Herr und verschwand im Haus. Mary wurde in ein Bad gebracht, wo sie sich waschen konnten und bekam neue Kleider. Als sie fertig war, brachte man sie zu dem Herrn. »Wen haben wir denn da? Du siehst ja ganz verändert aus«, freute er sich. Dann streckte er ihr ein Stück Papier entgegen. »Was ist das?«, fragte Mary, die weder lesen noch schreiben konnte. »Dein Entlassungspapier. Du bist frei?« »Frei? Ja, aber...« Der Herr lachte und ging zur Tür. »Lass es dir von den anderen erklären«, eine Dienerin sagte. »Mary, unser Herr ist ein sehr lieber Mensch. Er sieht es nicht gern, wenn Menschen leiden, und jeder Diener, der hier ist, kam so wie du zu ihm. Er bezahlte den Preis und gab uns dann die Möglichkeit zu gehen.« »Und warum seid ihr nicht gegangen?«, fragte Mary sehr erstaunt. »Was meinst du, wo könnte es besser sein als bei diesem Herrn? Er behandelt uns nicht wie Sklaven, sondern wir gehören zu seiner Familie.« »Oh«, sagte Mary, »und wenn ich ihn frage, ob ich hier bleiben darf, nimmt er mich auch in seine Familie auf?« »Ja, er freut sich sogar darüber. Dann möchte ich auch hier bleiben.« Tage später sah man Mary mit den Kindern ihres Herrn. Sie erzählte ihnen Geschichten und strahlte. Sie hatte ihre Familie gefunden. Ja, und wenn du das so wie ich, auch so oder ähnlich erlebt hast, wie in dieser Geschichte, ich denke, wenn uns bewusst wird, welchen Preis der Vater gezahlt hat, um uns zu erlösen, welchen Weg Jesus für uns gegangen ist, dann können wir gar nicht anders, als mit Paulus einzustimmen. Und das ist der abschließende Vers aus Philippa, aus dem ersten Kapitel, Vers 20. Und zwar steht da, sagt der Paulus, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Und das hat Paulus nicht nur gesagt, sondern auch gelebt, und das wünsche ich mir für mich immer mehr und auch für euch. Und auch wenn jetzt sexuelle Unmoral gar nicht das Thema in eurem Leben ist, gell, was gut ist und super, so prüfen wir uns trotzdem selbst, und davon bin ich der Erste, ob unser irdisches Leben nach dem Motto ausgerichtet ist, dem neuen Motto, alles macht Gott Ehre, oder nicht. Und ich denke, da habe ich jeden Tag viel Potenzial, etwas Neues da noch oder neue Dinge da noch auszurichten. Beten wir noch gemeinsam. Danke, himmlischer Vater, dass du den Preis für uns gezahlt hast. Danke, Herr Jesus, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast, um uns freizukaufen, um uns reinzuwaschen, um uns als geheiligt und ja, gerecht darzustellen. Dir gebührt alle Ehre dafür und aus Dankbarkeit für das soll unser Leben dir Ehre machen, Herr. Alles, was wir tun, was wir denken, was wir sagen, wie wir leben. Bitte bewirk du das in uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich bete für meine Geschwister und mich und leg dir uns alle hin und sag dir Danke. Amen.